Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Calcio Berlin, Wahlkampf, Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Politikformat mit Mia Güte.
Moin.
Niklas Levinson am Start.
Gute.
Und Nico Heimer, ich bin auch da. Christoph Kröger ein letztes Mal nicht dabei. Nächste Folge ist er wieder da, zumindest Stand jetzt.
Stand jetzt? Ja. Der Haus- und Hof-Nico Kovac. Stand ist jetzt, ist er wieder da.
Machen ja alle jetzt. Fabi Reza hat doch auch gerade gesagt, nächstes Jahr noch ein Versuch mit Hertha. Ja, stand jetzt.
Ich glaube, er hat noch ein paar Gründe nachgeliefert.
Ja?
Ja, er meinte so, stand jetzt, Familie etc. Berlin ist schön.
Die Antwort stand jetzt bleibt ja dann trotzdem bestehen.
Die bleibt bestehen, ja. Also das kann man immer sagen. Stand jetzt ist deine Wahlkampfbilanz wie?
Oh, das weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall ein, zwei Mal gewonnen.
Ja.
Nice. Ich muss sagen,
Sebastian Wahlkampf, Rudi, warst das du?
Das war ich.
Ja.
Da habe ich gewonnen. Das weiß ich noch. Ich glaube, es war mein erster. Und dann
Schalke-Transfers?
Ja, schlechteste Schalke-Transfers.
Dann hast du auch zurecht gewonnen, weil sofort die
Connection war.
Wenn die Herleitung so funktioniert, dann ja.
stimmt. Und ich glaube, das andere war, als es darum ging, wer 2023, meine ich, das schlechteste Fußballjahr hatte. Und ich hatte der DFB.
Ja.
Oh, nice.
Du warst auch dabei mal bei einer Spieler der Saison-Nummer.
Ja, es kann sein.
Jude Bellingham dabei?
Ich hatte
dabei?
Jude Bellingham.
Ja, ich meine schon, ja. Ich
fiel mir schon, auch schwer, für Jude Bellingham damit zu argumentieren.
Wir haben uns vorgenommen, nicht allzu sehr auszufransen zeitlich. Das ist heute auch wieder wichtig.
Ist das wichtig?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Vielleicht bin ich auch im Voraus einem Gehorsam unterwegs, aber ich dachte, es wäre wichtig. Und deshalb gehen wir direkt rein und losen einfach aus.
Wollen wir das Thema noch nennen?
Also Thema nennen, das ist natürlich so eine Sache, die man jetzt gerne macht.
Wer hatte den besten Wiedergutmachungsbogen der Fußballgeschichte?
Redemption Arc Time. Und ja, ihr könnt ja mal eine Sekunde drüber nachdenken, was das für euch bedeutet, weil ich würde mich nicht wundern, wenn wir hier unterschiedliche Auslegungen mitbringen.
Wiedergutmachung ist ja auch nicht die wörtliche Übersetzung von Redemption. Das will ich nur kurz vorher schon mal. Naja, Redemption heißt ja eigentlich Vergeltung oder Läuterung. Ich weiß, dass im Filmischen und im Storytelling Redemption Arc eher ist von ich war ganz schlecht und bin jetzt ganz gut oder ich war ganz böse und bin jetzt ganz nett, aber das ist ja eine Form von, ich war am Boden und bin es jetzt nicht mehr,
gespannt.
Geht ja auch, also naja, ich bin auch sehr gespannt auf das, was
sehr gerne gespielt, Rote Tote Läuterung 2.
Ich auch, ja, Red Dead Redemption 2. War das der Grund, also für Leute, die es nicht kapiert haben, sagen, das war der Grund garantiert, also das erste davon, warum ich das erste Mal im Leben das Wort Redemption gegoogelt habe 2008, was das bedeuten könnte.
Also ich habe es jetzt im Fußballkontext sehr so definiert als jemand war, wie du schon gesagt hast, am Boden und hat dann aus sich selbst heraus für seine Redemption gesorgt, für seine Erläuterung, für seine, also
ungefähr so habe ich es auch interpretiert und trotzdem war ich mir relativ sicher, dass ich die Einzige bin, die meinen Pick auf Nummer 1 hat.
Kugel raus.
Greif zu, ich hab Bock. Also ich bin sehr gespannt. Ich
mach jetzt so und dann fängst du die auf, okay?
Ja, okay. Aber das war sehr short.
Also stark, dass du nur eine gleichzeitig da rausge...
Uff.
Guck.
Mia muss aufstehen und dir selbst schüttest du in die
Hand. Ich bin noch jung.
Frech. Ich darf anfangen, das sage ich euch direkt an dieser Stelle. Die 1.
Ich bin die 2.
Ich bin logischerweise die 3.
Ja, aber das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut, weil mein Bauchgefühl ist jetzt, dass ich die klassischste Interpretation genommen habe.
Na gut.
Deswegen fühle ich mich dann an der 1 auch
gut. Kann die Kugel schon mal nehmen wieder?
Jawohl, ich muss es erstmal zubekommen. Ja.
Ja, und sorry fürs hier Kugel rumwerfen.
Also. Alles gut. Ich habe Aufstehen tut mir gut. Bewegung. Ich habe einen Bürojob.
Das schneiden wir raus.
Mal gucken.
Ich habe eine Stoppuhr für dich.
Ja.
Hast du einen Case für uns?
Ich bin ready, let's go.
Ja, okay. 3, 2, 1.
Einst waren es die Fans und Medien aus dem Kosmos Real Madrid, die dem FC Bayern den Spitznamen La Bestia Negra verpassten, die schwarze Beste. Dabei ist der glorreiche Club mit der Krone selbst der Apex Predator im Biotop europäischer Fußball. Und wer einmal im Bauch des Ungetüm landet, für den gibt es nur einen Ausweg, verdaut und ausgeschissen. Madrid ist kein Stolperschein. Real und die Marca beenden Karrieren. Hazard, Kaká, Jovic, Luka Modric. Zumindest fast. Denn im Sommer 2013 steht dem kleinen Mittelfeld-Maestro Scheiße, müssen wir einen Schnitt setzen. Denn im Sommer 2013 steht der kleine Mittelfeld-Maestro bis zum Hals in der madrilenischen Magensäure. 25 Zentimeter, Anmerkung der Redaktion. Seine Debütsaison eine Katastrophe. Bis zur Winterpause Ende Dezember kommt er gerade einmal auf durchschnittlich 38 Minuten pro Partie und wird nach der Saison zum schlechtesten Transfer der gesamten Liga gewählt vor Alex Song. Alex Song. Und später wird er zum Motor der besten CL-Mannschaft aller Zeiten. 6-mal Henkelpock, 4-mal Club-WM und zu guter Letzt der erste Mensch, der Messi und Ronaldo vom Ballon d'Or-Thron stößt. Monsterjäger Luka Modric.
Ein bisschen Overtime.
Ja, wir haben einen Schnitt in der Mitte gehabt. Wir sind ganz ehrlich. Ich habe vergessen, wie das hier läuft, dass man hier eigentlich nicht schneiden darf und habe dann in der Mitte einmal gesagt, jetzt müssen wir schneiden.
Two-Take, one an Nico Heimer.
Ja, ja. Also es ist ja tatsächlich theoretisch One-Take, je nachdem, ob die Schnitt gesetzt haben oder nicht.
Wir dürfen nichts inhaltlich sagen. Noch nichts sagen, ne? Na gut.
Dann muss ich die Stoppuhr ready machen.
Ja, ich muss auch schnell machen, glaube ich.
Ich werde auch durchrattern.
Ja. Ich habe auf jeden Fall der kleine Hustler in der Mitte, Hustler, hat mir alles ruiniert.
Der kleine Hustler.
Ja, der Hustler.
Der kleine Hustler. Der kleine Hustler klingt so. Irgendwie wie ein geiler Film.
Ja, das ist so. Oder wie so Anfang, wie so das kleine Arschloch auch, Anfang der 90er, so Comics aus Deutschland. Niklas Levinson, bist du ready?
Ich denke schon, ja.
3, 2, 1, bitte.
Fehlschuss im WM-Finale, der wahrscheinlich den Titel bedeutet hätte, tut weh, aber jeder hat schon mal eine Chance vergeben. Statt des Pokals bringst du nur eine Verletzung mit nach Hause, die dich ein halbes Jahr lahmlegt und zum Streit zwischen deinem Verein und deiner Nationalmannschaft führt. Warum auch immer halten es alle Beteiligten für eine gute Idee, sich auf ein Freundschaftsspiel zu einigen, das allerdings erst knappe 2 Jahre nach besagter WM stattfinden wird. Dazwischen fällt die Saison 2011-12 mit ihren verschossenen Elfmetern gegen den späteren Meister Dortmund und im Finale daheim gegen Chelsea. Dein französischer Mitspieler haut dir auf die Nase, deine deutschen Mitspieler nennen dich Alleinikow, die Fans nennen dich Sündenbock, denn das bist du für sie und das zeigen sie dir auch. Beim Versöhnungskick zwischen den Bayern und den Niederlanden wirst du im eigenen Stadion ausgepfiffen. Wesley Sneijder will dich am liebsten gleich mitnehmen nach Mailand, es ist der 22. Mai 2012. Das war ein Vorspurgeräusch. Es ist der 25. Mai 2013. Mit einem Jahr Verspätung seid ihr doch Champions League-Sieger und du bist nicht mehr Alleinikow, auch nicht mehr der Sündenbock und dein Auge ist auch nicht blau. Um da dir ein Robin Bent in Jesuis, der moiste Kumbak, wo ich die Fußball geschießt und hab die Markt.
Hat zeitlich gepasst.
Gesundheit.
Ey, ich hab heute überlegt, ob ich genau dieses Geräusch machen soll. Vorspulen und dazu sagen und genau auch so wie so ein billiger Beatboxer diesen Sound machen. Das ist sehr gut gemacht.
Du hast es wirklich sehr gut gemacht. Es passt zu diesem Thema ja auch, ne?
Ich find's gruselig, wie gleichgeschaltet wir scheinbar sind.
Ja.
Ich habe literally heute drüber nachgedacht, dieses Geräusch zu machen.
Fast so, als ob ihr miteinander sehr häufig zu tun hättet.
Wir sind jetzt auch schon mittlerweile 7 Jahre vermerged, ne? Also,
das ist schon lange, ey. Die Vermischten, neuer Podcast. Mia.
Na gut, so, ich werde jetzt hier wieder meinen Rekord für Worte pro Minute aufstellen.
Ja, okay, ich bin gespannt. 3, 2, 1.
Wir sind nicht zufrieden mit der Entwicklung des FC Bayern. Pause. Wir haben uns entschlossen, dich zu beurlauben. Pause. Heißt das, ich kann jetzt gehen? Pause. Ja. Ende. 27. April 1996, 21.40 Uhr, der FC Bayern braucht nicht mehr als diese paar Sätze, um Otto Rehhagel zu demütigen. Keine 10 Monate steht Rehhagel zu diesem Zeitpunkt an der Seitenlinie. In gerade mal 4 Tagen soll Bayern in einem europäischen Finale spielen, in das Rehhagel es persönlich geführt hat. Und die Bayern setzen ihren Trainer vor die Tür, schmeißen in der Lokalpresse danach auch noch mit Dreck um sich. Rehhagels Ruf ist bis deshalb hin, bis er bei einem Verein anheuert, der gerade abgestiegen ist, dem 1. FC Kaiserslautern, den er, na klar, schnurstracks wieder in die Bundesliga führt, wo er, na klar, schon am ersten Spieltag die Bayern besiegt und im Laufe der Saison, you guessed it, die gottverdammte Meisterschaft klar macht. Als erster Aufsteiger jemals, während die Bayern ihre eigenen Profis beschatten und Trapattoni über leere Wasserflaschen fantasiert, legt König Otto nicht nur einen Redemption-Arc hin, er übt sich in Vergeltung und zeigt dem FC Bayern den epischsten Mittelfinger der Fußballgeschichte. Oder lasst es mich anders formulieren. Wie nennen Buddhisten Menschen, die ihr Karma aufgelöst haben? Aufgestiegene Meister.
Oh, das war stark.
Nice. Woo. Okay. Oh, ey, das ist nur tief gegraben und gefällt mir sehr, sehr gut. Eine Welle an Erinnerungen ist mir da hochgekommen.
Otto König Otto.
Mit Beckenbauer war ja persönlich immer gut, ne, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, aber
über ihn gesagt, wenn Beckenbauer aus dem Fenster fällt, fällt er hoch. Finde ich, fällt er bergauf. So eine geile Ausrede.
Wenn der aus dem Fenster fällt, fällt er hoch. Komplett geil. Die waren beide, ich meine, es war im Sportstudio zu Gast, kurz nachdem Kaiserslautern gewonnen hatte, hat Beckenbauer ihm auch Zitat, neidlos gratuliert. Sein Gesicht war nicht neidlos, um es mal so zu formulieren.
Ja, und ich weiß ja noch, dass als Deutschland richtig am Boden lag, 2004, hat Beckenbauer die ganze Zeit gesagt, wir müssen Rehagel holen,
Ja, die das haben ihn ja auch, also er hatte ja, bevor er zu den Bayern kam, die Bayern einfach über Jahre hinweg geärgert. Ne? Er war der Herausforderer, der ihnen das Leben schwer gemacht hat. Mhm. Und ich weiß noch nach seiner, oder ich weiß es nicht, weil ich war da noch nicht geboren, aber nach seiner Entlassung wurde sogar von so manchen Beobachtern in der Presse spekuliert, ob die Bayern ihn, also sie haben gesagt, es müsste tiefenpsychologisch analysiert werden, ob die Bayern ihn nur geholt haben, um ihn dann nach 9 bis 10 Monaten zu demütigen, ja, aus Rache für die Jahre davor, wo er sie genervt hat.
Mit Werder Bremen ja auch schon.
Ja, ne? Genau.
Also seit Anfang der 90er. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Du, mit Arjen Robben, du hättest ja sogar noch auf früher anfangen können, fast schon, ne? Weil er eigentlich auf dem Weg dahin bei Chelsea, bei Real nie so richtig glücklich geworden. Und der stirbt Alleinikow, Alter, hatte ich auch schon wieder vergessen.
Ja, ja, und das war so,
das ist wirklich
dass das war wohl der Name, den ihm die deutschen Mitspieler gegeben haben, die wohl auch sehr darüber gelacht haben, dass er immer so enge Sachen anhatte. Mhm. Und das wurde an die Sportbild durchgesteckt. Und die hat damals den Artikel gemacht mit, sie nennen ihn Alleinikow. Und Christian Falk, der sich ja selber auch überhaupt nicht wichtig nimmt, hat dann auch darüber geschrieben, über die Begegnung mit Robben nach dem gewonnenen Champions-League-Finale 2013, wo er meinte, er hätte die Hand gehoben, zu sagen, Ayen, wir haben noch eine Frage an dich. Und Robben hätte reingeboxt in die offene Hand.
Was?
Und wäre weitergegangen. Was? Ja, weil er immer noch sauer wäre, weil die damals diese Alleinikow-Nummer gebracht hätten.
Er hat in die Hand reingeboxt.
Das ist so ein bisschen wie wenn man so jemandem die Faust geben will und die Person
greift so rum. Ja. Vielleicht, genau, war das
vielleicht war es auch einfach ein Missverständnis.
Christian Falk ist schon zuzutrauen, bei allem gebührenden Respekt, dass er am uncoolen Ende ist von so einem,
ja,
von so einem
Handschlag. Also auf cfbayern.com steht: Der Schlag war präzise und hart, genau wie sein Schuss. Mein Kollege Tobias Altscheffel und ich begegneten Arjen Robben nach dem historischen Sieg im Bauch des Wembley-Stadions. Der Holländer hatte gerade Interviews gegeben, bla bla bla. Ich hob meine Hand, um Arjen zu signalisieren, dass ich noch ein kurzes Anliegen hätte. Als Siegtorschütze wollten wir ihm anbieten, für die Titelstory von Sportbild seine Geschichte als Kolumnist niederzuschreiben. Robben stoppte nicht, donnerte stattdessen wütend seine Faust in meine ausgestreckte Hand.
Ich sag KI. Aber es gibt auch diese KI-Videos jetzt immer, wo irgendwelche Fußballer sich gegenseitig auf die Nuss hauen nach
vorne, ja, ja,
und so. Es gibt von Fußballern diverse KI-Videos. Es gibt Cristiano Ronaldo an der Supermarktkasse und Lionel Messi beim Dönerfleisch schneiden.
Apropos, einer von den beiden irgendwo für euch eine Rolle gespielt? Man könnte zum Beispiel ja bei Messi könnte man sagen, WM-Finale 14 verloren, der Freistoß in der 116. oder was.
Ich habe das Gefühl, die waren immer so sehr on top of everything, dass sich das nicht so anfühlt.
Ne? Genau, nicht tief genug gefallen, dass es das wirklich hergegeben hätte.
Und es gab aber viele andere Kandidaten.
David Beckham wäre für mich
Prime-Kandidat. Das war meine Nummer 2.
Für alle, die es nicht wissen, rote Karte bei der WM und dann mit einem Freistoß gegen Griechenland sie zur nächsten WM geschossen oder zur EM?
WM 2020. WM. Ja. Ich hab ihn nicht mitgenommen, weil am Ende nicht auf Platz 1 gehabt, weil ich dachte, das muss man zu sehr in die Definition reinpressen von so, okay, jemand kriegt im Laufe der Zeit Recht und es wird nachgewiesen, er war nicht der Dumme so. Aber Mehmet Scholl hat, finde ich, einen herausragenden Case. Ja. Dieser Mann hat einfach 2017, als wir Weltmeister waren und gerade aus einem EM-Halbfinale 2016 kam, gesagt, der deutsche Fußball wird sein blaues Wunder erleben und Spieler entwickeln, die erfolgreich sein werden, aber niemals etwas ganz Großes gewinnen. Und es wurde so Sachen über ihn gesagt wie der Hilferuf eines Enttäuschten und sowas. Mehmet Scholl ist Galileo Galilei des deutschen Fußballs.
Der hat die Zeit persönlich angestellt.
Er hat dazu natürlich selber nichts beigetragen, ne?
Aber er hatte recht mit
zu
der Kernaussage
Erläuterung.
Und ist nicht davon abgewichen.
Das stimmt.
Als ganz Deutschland auf ihn eingeprügelt hat, er einfach gesagt, was soll ich jetzt machen? Also,
er hat dann gesagt, hier stehe ich und kann nicht anders.
Ja. Das waren die Worte von Mehmet Scholl. Es wäre sehr lustig, hätte er so zu seiner Medienrunde geladen, ich muss mich entschuldigen, ich lag falsch, ohne dass je irgendwas passiert ist.
Aber gut. Ja, Mehmet habe ich deswegen nicht mitgebracht, aber ich werde nicht müde, den ab und zu mal hier reinzuwerfen, weil ich finde wirklich, selten ist jemand so verbrannt worden von der deutschen Sportmedienlandschaft und hat im Kern so recht gehabt.
Das ist auch so typisch deutsch, dass man halt so in dem Moment war man halt amtierender Weltmeister und war gegen Frankreich, war das ja glaube ich das Halbfinale 2016, so unglücklich ausgeschieden.
Es war im Endeffekt der urdeutsche Reflex auf Kritik an jemandem vermeintlich Erfolgreichen nur eine Antwort zu haben, Neid.
Ja.
Das ist die einzige deutsche Erklärung, wenn jemand jemanden kritisiert, der vermeintlich erfolgreicher oder erfolgreich ist. Neid. Das kann nur Neid sein.
Ich finde, man kann einen Case für Hansi Flick machen.
Ja, oh, stimmt. Stimmt.
Weil
ich habe ein bisschen länger nachdenken
müssen, man vergisst es ein bisschen, aber nach dieser Graugänse-Geschichte war ganz Deutschland dazu bereit, den einfach für den unfähigsten Fußballtrainer aller Zeiten zu erklären. Ja. Was zu dem Zeitpunkt natürlich schon Wahnsinn war, weil er davor mit den Bayern die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte gefeiert hat. Aber da konnte man
immer Corona, das Corona-Sternchen sagen. Ja, ohne Fans.
Komplett, aber ja, es war so wahnsinnig vorhersehbar, wie da dieser Fußball-Öffentlichkeitsmechanismus gegriffen hat. In der einen Sekunde war er, sage ich mal, das geheime Genie hinter dem WM-Titel 2014. In der nächsten war er dann der absolute Vollidiot. Und bei Barca gewinnt er jetzt Titel, ne?
Also, das haben wir auch geliebt in Deutschland, immer zu sagen. Es war eigentlich der Co-Trainer.
Die graue Eminenz. Die muss es immer geben.
Ja.
Weil jetzt kommen wir mit Alfred Schreuder, Alter.
Sandro Wagner, Spaß. Ja.
Über wen haben wir gerade geredet?
Über die graue Eminenz Hansi Flick gerade gesprochen.
Weil ich habe jetzt tatsächlich auch diese Woche gerade im Fracalcio die Frage gehabt, wer sind für mich aktuell die 5 besten Trainer der Welt? Und ich habe Flick auf 3 gesetzt.
Ja, genau.
Es ist unmöglich, dran vorbeizukommen. Ja.
Und nach der Amazon-Doku damals hätte das wahrscheinlich niemand gesagt. Selbst die gesagt haben, naja, Leute, nun lass uns noch mal über die Bayern-Saison und so, war ja nicht alles seine Schuld. Das war trotzdem schon ein steiles Bergab und ein steiles Bergauf zuletzt.
Ich muss noch mal zu Robben sagen, ich finde es wirklich bemerkenswert. Die ganze Story ist ja völlig verrückt, dass der verletzt aus dieser WM 2010 zurückkommt, wo er ja wirklich diesen einen krassen Fehlschuss hatte. Er hatte die Chance, das Ding für Oranje zu entscheiden. Und dann ist er ein halbes Jahr verletzt und es gibt Stunk zwischen hier
Ribéry?
Nee, zwischen FC Bayern und dem Verband der Niederlande.
Ach so.
Und die sagen dann, okay, wir einigen uns darauf, als Kompensation machen wir ein Freundschaftsspiel Oranje gegen Bayern und die Kohle bleibt wahrscheinlich beim FC Bayern, wenn ich jetzt gemutmaßt. Und dann
die
kommt.
Die haben das schon mal gemacht.
Ja?
Die haben schon mal Deutschland gegen Bayern gespielt. Ich glaube, bei der Eröffnung der Allianz Arena.
Das kann sein.
Ja. Deutschland gegen Bayern ergibt aber ja wirklich noch weniger.
Aber das vereinbaren die. Und zwischen WM und dieses Spiel fällt halt genau das. Ja. Wirklich, die spielen in München. Und der wurde das eingewechselt, Schlussviertelstunde. Und der wurde, als der reinkam, bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Im eigenen Stadion von den eigenen Fans. Nachdem er die Horrorsaison seines Lebens erlebt hat, wo er gegen Dortmund dieses Ding verschießt, wo Subotic in seiner Fresse ist.
Ja.
Und dann das. Und ich habe ja nur das, also er hat ja im Champions League Finale sowohl das Tor von Mandzukic vorbereitet, als auch das Siegtor gemacht. Ich muss wirklich sagen, Arjen Robben ist einer der mental stärksten Spieler, die wir jemals im Profifußball gesehen haben.
Ja, das würde ich auch sagen.
Ja, definitiv.
Und ich mag ihn so gerne, muss
ich
sagen.
Ich mag Arjen Robben auch furchtbar doll gerne. Wirklich sehr, sehr.
Ja, aber weil er halt, ich glaube auch, weil Arjen Robben so, der hatte seine, es gab bestimmt Gründe, den nicht zu mögen, aber ich glaube, der war einfach nie, du hast nie auf ein Interview von ihm geschaut oder auf irgendwie was er nach dem Spiel gesagt hat, außer Christian Falk, und hast dann gedacht, was ein Arschloch. Man hat einfach nie gedacht, Robben ist ein Arschloch.
Genau, ich glaube, der ist in seinem Kern einfach ein sehr integrer Typ.
Und abseits, er ist ehrgeizig und so angefressen und zerfressen vielleicht auch ein bisschen, aber so im Kern ist das, glaube ich, einfach ein guter Typ.
Genau, also wir klammern mal seine Fallsucht ein bisschen aus, die er durchaus hatte.
Ja.
Teil des Spiels, aber ich finde auch, also ein Robben wirkt auf mich einfach wie ein sehr gerader, guter Typ. Ich muss sagen, ich kenne ja die Geschichte, Lautern steigt auf, wird Meister. Diese ganze Rehagel-Story dahinter mit dieser Bayern-Vorgeschichte hatte ich null auf dem Schirm.
Und die haben erst die FC Hollywood-Nummer geschaut gehabt, letztes Jahr.
Die haben ihn entlassen, als der FC Bayern wirklich gerade gegen den FC Barcelona im Camp Nou gewonnen hat. Eine der größten Erfolge in der jüngeren Vereinsgeschichte damals. Stand im Finale vom UEFA Cup gegen Girondins Bordeaux. Und Tage davor haben sie ihn entlassen, ohne Not.
Wie
ging
das Finale aus?
Die haben es gewonnen mit Beckenbauer, war das nicht so? Hat nicht Beckenbauer als Trainer sich noch
einen Stibitz? Ich meine auch ja, aber egal wie, haben dann danach noch in der Presse so Gerüchte gestreut, in der Süddeutschen und so, dass die Spieler, wenn sie komplexere Trainingsideen hatten, und damit waren nicht mal die Taktik genannt, die Trapattoni ja erst eingeführt hat beim FC Bayern, sondern sowas wie Sprinttraining, seien sie zum Co. gegangen und nicht zu Rehagel, haben also die ganze Zeit nachgetreten in der Presse.
Erst Rehagel, dann Kovac, so kennt
man's, ist er zu Lautern gegangen, die natürlich auch kein normaler Absteiger waren, weil er hat ja auch den Pokal gewonnen und so weiter und so fort, ist mit denen wieder hoch, hat im allerersten Spiel der Saison, am ersten Spieltag beim FC Bayern gewonnen, ist einmal quer übers Feld zum Gästeblock gerannt, während da Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer und Rummenigge nur
Deutsche
so saßen.
Deutsche Adebayor hat so ein Leaflet gemacht.
Und dann haben sie halt von wirklich Herbst bis Saisonende die Tabelle angeführt, und als einzige Aufsteiger jemals die Bundesliga gewonnen. Bis dato war der beste Platz eines Aufsteigers der dritte von der super FC Bayern Mannschaft im Jahr 1963. Also das war schon wirklich vollkommen absurd und halt der größte Mittelfinger ever, nachdem der da wirklich gedemütigt und rausgeworfen wurde. Und auch heute reden noch alle Spieler aus der Lautermannschaft damals darüber, dass das schon auch so, dass es nie ausgesprochen wurde, aber alle wussten, das ist Ottos Rache.
Das ist natürlich schon mega geil.
Das war die Red Devil Redemption.
Ja, halt wirklich.
Die Bayern gewinnen also, wie gesagt, dieses Spiel damals noch zweiteiliges Finale und gewinnen beide Spiele. Und tatsächlich ist Franz Beckenbauer, der den Pokal auf seiner Habenseite hat. Und nur ganz kurz, Gernot Rohr, Trainer von Girondins Bordeaux.
Der später bei Nigeria
glaube ich, einige afrikanische Nationalmannschaften trainiert hat. Ja.
Und ich muss es kurz noch einmal anmerken. Thema Menschen, die ihr Karma aufgelöst haben, die werden im Buddhismus wirklich aufgestiegene Meister genannt, was ja wirklich.
Aber was heißt denn Karma auf? Das geht nicht.
Also die quasi die karmische Gleichung erfüllen.
Am Ende läuft es doch darauf hinaus, dass du nicht wieder in den Zyklus der Wiedergeburt reinkommst, sondern quasi ins Nirvana gehst und dich da in Luft auflöst.
Genau. Also, glaube ich.
Das ist so, glaube ich, nicht ganz.
In anderen Worten, Otto Rehagel, aufgestiegener Meister.
Ja, so. Nicht schlecht. Ja, komm schon mal ab, oder was?
Moment mal, was ist denn mit einem Modric?
Manchmal muss man einfach Dinge anerkennen.
Was ich noch anfügen möchte, es ist erstaunlich, wie viele es gab bei Real Madrid, denen sie mit einem Knüppel auf den Kopf gehauen haben und die später gezeigt haben, wir waren doch nicht so doof.
Ja.
Luka Modric, weil Karim Benzema hat ja auch schwere Jahre teilweise gehabt.
Spielt nur für Ronaldo und ja.
Ich würde da aber kurz eine Parallele ziehen zwischen Arjen Robben, den sie beim FC Bayern auf den Kopf gehauen haben, und Profis, bei denen es bei Real der Fall war. Diese Art von Verein, wo einfach die Erwartungshaltung ist, von Anfang an der beste Spieler der Welt zu sein, sofort du einmal Fuß ins Stadion setzt, kann das halt schnell passieren, aber die meisten Spieler, die sie holen, sind dann am Ende halt trotzdem gut. Bei Modric ist ein extremer Fall. Bei Modric habe ich schon auch nachgedacht.
Ich finde Alex Song verrückt. Der wird halt wirklich. Also, Alex Song wird Zweiter und Luka Modric ist der schlechteste Transfer dieses Jahres. Und Alex Song ist ja nun wirklich ein Katastrophentransfer. Aber ja, das stimmt schon. Und,
Stift in der Hand, Rücken an der Wand.
Lustigerweise geht er seine gute Zeit bei Real eher ohne Mourinho so richtig los und trotzdem auch er spricht nur in höchsten Tönen über José Mourinho. Wer beginnt, ist die große Frage.
Die drei.
Die drei beginnt.
Die drei beginnt und danach kommt derjenige, der die Stimme der drei bekommen hat.
Okay, ich mache es ohne große Worte.
Robin. Fair enough.
Dann bin ich dran.
Ja.
Und ich muss sagen, unsere Stories spielen sich halt innerhalb derselben Mannschaft ab. Ich finde dieses Add-on, dass er entlassen wird und dann einfach das gemacht hat, was er gemacht hat, finde ich brillant. Das ist auch die Art von Geschichten, für die ich eigentlich lebe. Und deswegen habe ich Otto meine Stimme gegeben. Mann, jetzt falsch rum.
Das muss man hinkriegen bei Otto, das falsch rum.
Ich kann sagen.
Ja, also ich würde sagen, in dieser Folge Wahlkampf waren wir Bordeaux und du der FC Bayern. Wir sind in der Sekunde, als klar war, was passiert, waren wir chancenlos. Ganz klar, der beste Case, würde ich schon sagen, ist Otto Rehagel heute und verdient gewonnen.
Hab Gänsehaut. Ich danke euch. Ich wusste natürlich, dass ich bei dir damit gut ankomme, weil es schlussendlich der eine emotional Erfolgsgeschichte. Vote war dir sicher,
Ich hatte es null auf dem Schirm, also überhaupt gar kein bisschen als Kandidat und die Größe und der Umfang ist einfach.
Ich finde, es ist halt wirklich für mich Top 3 so Folklore-Geschichten der Bundesliga jemals. Weil A, dass ein Aufsteiger Meister wird, ist ja an sich schon absolut absurd. Und dann mit dieser Rehagel-Storyline in derselben Saison, wo Trapattoni seine Wutrede gehalten hat, sich dadurch bei der Mannschaft diskreditiert und quasi für den FC Bayern im Folgejahr untragbar wurde, das ist einfach überragend.
Herzlichen Glückwunsch mir. Ich nehme noch einen Namen vorweg, weil ich glaube, sonst könnte er als Kommentar vorkommen.
Sehr gut.
Wenn man das als Läuterung definiert, wäre Bert Trautmann auch ein sehr, sehr guter Shout gewesen.
Weil der komplett AC nach Enger gekommen ist? Oder was war das Thema?
Weil er quasi, also
er wurde ja beschimpft als Crowd-Nazi bei seinen ersten Spielen oder ersten Spiel.
Und er hatte ja auch eine Vergangenheit.
Genau,
eine Nazi-Vergangenheit, ne? Das muss man dazu sagen.
Bei der Hitlerjugend, Luftwaffe, ganze Klaviatur gemacht. und hat ja am Ende sogar, ich glaube, der einer der wenigen Leute, die sowohl das deutsche Eiserne Kreuz haben, als auch vom britischen Orden irgendwie die höchste Auszeichnung.
Bei mehreren englischen Vereinen gab es Fanproteste, als er dahin gewechselt ist und so weiter und so fort.
Ja, also ich meine, die Geschichte an sich ist mir bekannt. Ich weiß nur nicht, ob er wirklich geläutert ist oder hat einfach nur Fußball gespielt und die Fresse gehalten hat.
Ja, deswegen wollte ich...
Das ist halt so ein bisschen...
Ja, schon. Macht's gut. Ciao, ciao.
Thema
ciao.
Danke euch.